Hallo.
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 Hi, ich bin Nazan Eckes.
Ich bin Christine Westermann.
Mein Name ist Peter Klöppel.
Wir sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Kasala. Und ihr hört Echo.
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 Sie hören Echo.
Den Talk auf
Köln Campus. Und damit ganz herzlich willkommen zu Echo, dem Talk hier auf Köln Campus. Mein Name ist Michelle Plottek, an meiner Seite ist heute Selina Großmann.
Hallo.
Und wir haben einen ganz besonderen Gast, Jackie Drexler ist heute da. Herzlich willkommen.
Dankeschön, hallo.
Damit du dich jetzt nicht einfach von dir aus vorstellen musst, hat das unser Kollege René Müller übernommen. Er hat mal so einen kleinen Überblick erstellt, wer du bist und was du schon alles gemacht hast. Und da hören wir jetzt mal rein.
Von unserem heutigen Gast könnte man gut behaupten, dass er einen Werdegang so dick wie ein Telefonbuch hat. Es gibt fast nichts, was er nicht gemacht hat. Jackie Drexler wuchs in Deutschland, Frankreich und den USA auf und hat somit in seiner Kindheit und Jugend bereits mehr von der Welt und anderen Kulturen gesehen als die meisten in den Mitzwanzigern. Auf seinem Lebenslauf dürfte außerdem kaum genug Platz für all die Berufe sein, die Jackie Drexler in seinem Leben bereits ausgeübt hat. Angefangen bei seiner Chemielaboranzlehre beim Bayer-Konzern, über sein Pädagogik-, Philosophie- und Soziologiestudium, bis hin zu seiner Tätigkeit als Dozent, unter anderem an der Bundeswehr-Fachhochschule und der Bonner Universität. Musiker, Autor, Segellehrer, Produzent, Verleger, Fernsehen, Radio. Und die Liste könnte ewig so weitergehen. Jackie Drexler blickt auf ein bewegtes und erfülltes Leben zurück und kann von Geschichten und Erfahrungen erzählen, die selbst eine Katze in neun Leben nicht unterbringen könnte. Für die nächsten zwei Stunden lässt er uns an seinem Leben und seinen Geschichten teilhaben. Herzlich willkommen bei Echo, der Talksendung auf Köln Campus. Herzlich willkommen, Jackie Drexler.
Hallo, schön bei euch zu sein.
Da schließen wir uns natürlich an, herzlich willkommen. Du bist ein wahres Multitalent, könnte man sagen, oder?
Das ist völlig falsch.
Berufe
haben sich in aller Regel nur zufällig ergeben, weil ich nämlich ein sehr langes Studentenleben gelebt habe. Und dann zwischendurch habe ich dann mal am Gymnasium unterrichtet, ein paar Jahre. Und danach wollte ich wieder Student sein und habe ein Promotionsstudium angefangen, das sich meistens in den Kneipen Kölns abgespielt hat.
Wo auch und sonst.
Ich musste irgendwie die Miete bezahlen. Ja, und dann braucht man ein paar Jobs. Und dann habe ich alles angenommen, was kam. Und aus vielen Jobs sind dann so halbe Berufe geworden.
Aber du konntest dich trotzdem ein bisschen in dem Beitrag wiederfinden.
Ja, klar. Das klingt dann immer so, als hätte ich jetzt alle möglichen tollen Sachen gemacht. Ich habe einfach gejobbt und aus manchen sind halt jahrelange Jobs geworden.
Also alles zufällig irgendwie entstanden. Dein neuestes Projekt, nennen wir es jetzt mal, ist... dass du Bücher schreibst, beziehungsweise ein besonderes Buch geschrieben hast, eine Autobiografie. Die hast du uns heute auch mitgebracht und du möchtest gerne daraus vorlesen. Den Überblick, worum es so im Buch geht zum Beispiel, ja.
Soll ich das machen?
Sehr
jetzt?
Gerne.
Direkt?
Dann können wir direkt darüber reden.
Okay, fange ich mal an. Das ist überschrieben jüdisches Bauchgrummeln. Geboren bin ich im Gefängnis. In einem gelbgrauen Steinkasten in den südlichen Banlieues von Paris, 1946, das heißt, ich bin 70 Jahre alt, ein Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg. Meine Mutter war eine polnische Jüdin, mein Vater ein französischer Jude. Ich habe ihn nie kennengelernt. Ein Jahr lang war ich hinter Gittern, die nächsten drei in deutschen und französischen Kinderheimen. Aufgewachsen bin ich in einem deutschen Gefängnis. Keins aus wirklichen Mauern und Gittern. Das Gefängnis bestand aus unsichtbaren Wänden, der Unterdrückung, die meine christliche Pflegemutter um mich herum erbaute, nachdem meine Mutter gestorben war, als ich 9 war. Und es bestand aus den jüdischen Gittern in meinem Kopf, durch die ich die Welt betrachtete, bis ich ein junger Mann war. Dies ist eine jüdische Geschichte, die wahre Geschichte dreier Menschen, jeder beschädigt von Gift der Nazis, jeder auf eigene Weise. Drei Menschen, drei Teile. Im ersten Teil des Buches geht es um die Geschichte meiner jüdischen Mutter Fela. Die Anstifter des Zweiten Weltkriegs haben sie durch zwei Ghettos und zwei Konzentrationslager getrieben. Die Sieger haben sie Anfang Mai 1945 befreit und in Paris schon einen Monat später wieder eingesperrt, weil sie in Auschwitz angeblich Mitgefangene misshandelt haben soll. Der zweite Teil handelt von der Geschichte meiner christlichen Pflegemutter. Sie war Mamis Gefängniswärterin an einem deutschen Gefängnis, suchte Zeugen für die Unschuld meiner Mutter, holte die todkranke Frau nach der Begnadigung in ihre Wohnung, pflegte sie bis zum Ende und zog mich weiter auf, bis ich entdeckte, dass sie ein Gebäude aus halben Wahrheiten und ganzen Lügen gemauert hatte. Und dass sie ein glühender Nazi gewesen war. Und der dritte Teil ist die Geschichte eines Jungen, der schon mit 5 bei Kakao und Marmeladenbrötchen von seiner Mutter lernte, wie lange Juden in der Gaskammer nach Luft schnappten, eines Jungen, an dem 2 Religionen zerrten und der von seiner Pflegemutter eingesperrt und ausgebeutet wurde, der von seiner Mutter auf dem Sterbebett den Auftrag erhielt, glücklich zu werden. Meine Geschichte.
Und du bist dieser Junge und hast diese krasse Geschichte wirklich erlebt.
Ja.
Warum hast du dann dieses Buch geschrieben? War das vielleicht auch so eine Art Befreiungsschlag für dich, weil du eben so eine krasse Geschichte hinter dir hast?
Ich habe das im Wesentlichen geschrieben, weil ich mir sagte, dass meine Töchter, die sind 22 und 26 jetzt, weil meine Töchter eigentlich von der Geschichte ihrer Großmutter und auch von meiner Geschichte immer nur so Soundbites beim Abendessen mitbekommen haben. Da haben wir hier und da mal drüber gesprochen, aber nie ausführlich, und ich habe nie zusammenhängend über diese schrecklichen Ereignisse berichtet. Und der Chef des Hauses, der Chef vom Stadtanzeiger und von der Firma MDS, der hat mir bei einem Abendessen mal gesagt, nachdem ich ihm die Geschichte erzählt hatte, sagt er, das musst du machen, das musst du aufschreiben, das ist auch heute noch wichtig. Und die Tatsache, dass meine Töchter nichts darüber wussten, habe ich gedacht, das ist eine gute Gelegenheit, das machst du jetzt einfach mal. Und so habe ich das nicht nur für mich gemacht, sondern im Wesentlichen für meine Töchter.
Und du hast jetzt gesagt, dass bis du 9 warst, warst du in Frankreich. Und dann bist du nach Deutschland gekommen.
Bis ich 4 war.
Bis du 4 warst, warst du in Frankreich. Aber jetzt handelt der erste Teil auch davon. Und inwiefern hast du sozusagen recherchiert und wie viel hat sich da durch die Recherche erst ergeben, was du dann in dem Buch geschrieben hast?
Ja, ich wusste natürlich, meine Mutter hat immer sehr viel erzählt. Sie liebte jüdische Witze und konnte den ganzen Tag welche erzählen. Und sie hat mir alle möglichen, nennen wir es Anekdoten, aus dem KZ und aus dem Ghetto erzählt. Und das habe ich mitbekommen, seitdem ich halt ein kleiner Zwerg war. Und diese Pflegemutter, bei der war ich, bis ich ein junger Mann war, bis ich durch Zufall herausstellte, dass alles das, was sie mir erzählt hat, dass sie all diese wundervollen Dinge getan hat, das erzählte sie mir jeden Tag, weil sie Dankbarkeit erwartete, dass das alles ein Lügengebäude war. Das kam durch Zufall. Ich war Mitglied im AStA und saß da so rum und guckte auf ein Bild. Und dann waren die Niagara-Fälle. Und da erinnerte ich mich dran, dass ich mit 10, 11 in Amerika war bei meinem Onkel und dass sie mich gezwungen hatte, dort bei Nacht und Nebel zu fliehen. Nicht ohne, dass sie noch ein paar tausend Dollar hat mitgehen lassen. Und so war ich dann wieder in Deutschland. Und da dachte ich, du könntest die doch einfach mal wieder anrufen. Und das habe ich gemacht. Und dann haben die mir alles erzählt. Und ich habe angefangen zu recherchieren und mir Notizen zu machen.
Das heißt aber, du hast mit deiner Pflegemutter was für ein Verhältnis gehabt? Also du hast sie ja, glaube ich, auch Omi genannt, habe ich gelesen. Also war das schon ein gutes Verhältnis, bis du eben rausgefunden hast, dass es ein Lügengerüst war? Oder hast du dich schon immer sehr unwohl gefühlt und hast dann erst rausgefunden, warum?
Das war immer schon ein schlechtes Verhältnis von Anfang an. Wir passten einfach nicht zusammen. Und ich habe natürlich, wie das kleine Jungs so machen, viel dummes Zeug gemacht. Ich habe auch hier und da geklaut. Und sie hat mich dann immer wissen lassen, dass ich ein Dieb sei und dass alles Schlechte in ihrem Leben nur dadurch gekommen wäre, weil ich ein Dieb sei. Wir mussten angeblich aus einer Stadt heraus, weil ich gestohlen hatte und so. Das waren ein paar damals noch Pfennige, ein paar Pfennige Milchgeld von Nachbarn. Also keine großen Diebstähle. Jedenfalls hat sie die ganze Zeit Dankbarkeit von mir gefordert. Wisst ihr, die hat ein Helfersyndrom, diese Frau. Mhm. Und du studierst Psychologie, habe ich gehört.
Ich studiere, ja, im Nebenfach Medienpsychologie, genau.
Ja. Du weißt ja, was ein Helfersyndrom ist. Das sind Menschen meist mit sehr, sehr schwach ausgebildetem Selbstbewusstsein, die sich dann andere Menschen aussuchen, denen sie helfen können. Das sind meist Menschen, die Hilfe auch dringend brauchen. Und dann übernehmen die nach und nach, so wie sie das mit meiner Mutter und mir gemacht hat, das gesamte Leben dieser Menschen und erwarten dafür im Gegenzug absolute Dankbarkeit und von der Umwelt erwarten sie Anerkennung und immer wieder Anerkennung.
Und hast du zu dem Zeitpunkt, wo du das dann entdeckt hast oder rausgefunden hast, dann sofort den Kontakt abgebrochen?
Ja.
Und was hast du dann, wie ist dann das weitergegangen, dein Leben? Weil du warst ja auch in gewisser Weise abhängig oder hast da noch gewohnt und dein Leben hat sich ja auch ein bisschen da um sie rum gebaut.
Das ist richtig, aber da war ich schon nicht mehr so abhängig. Ich war Student, gerade so ja, in den ersten Semestern und habe halt gejobbt. Das, was man macht, wenn man kein Geld hat und wenn man von niemandem Geld bekommt, was willst du machen? Dann jobbst du halt. Und so habe ich dann jeden Job angenommen, den ich kriegen konnte.
Aber um noch mal kurz auf das Helfersyndrom zurückzukommen, war das vielleicht auch Ihre Rechtfertigung? Jetzt hast du vorhin gelesen dass, oder gesagt, dass sie auch mehrere tausend Dollar gestohlen hat von deiner Familie in Amerika. Mhm. War das dann Ihre Rechtfertigung, dass das dann quasi dafür ist, dass sie dir ja geholfen hat?
Das wusste ich ja nicht. Weißt du, sie hat ihr Leben lang damit zugebracht, mit mir hausieren zu gehen. Mhm. Ich musste immer zu allen möglichen Bekannten mit hingehen und dann hieß es immer, schau mal, der kleine, begabte, hochintelligente Junge. Ich musste dann irgendwelche Stars nachmachen. Ich spielte Gitarre und Akkordeon, musste irgendwas vorspielen, ganz schreckliche Dinge. Und so hat sie mich zu ihrem Lebensinhalt gemacht. Ich war auf der einen Seite ein Finanzinstrument für sie, ein Future, sodass sie praktisch ihr Leben als Rentnerin auf mich aufbaute, denn der Junge müsste ja so dankbar sein, dass er sie später unterhält. Und auf der anderen Seite war ich quasi ihr Lebenssinn, den sie auch nach außen gut darstellen konnte.
Jetzt war sie ja eine glühende Nazi-Verehrerin, wie du später herausgefunden hast. Wie ist sie denn damit umgegangen, dass du ja eigentlich jüdische Wurzeln hattest? Also sie hat dich dann komplett von allem irgendwie abgeschottet oder hat sie das dann nach außen hin anders verkauft oder wie war das da?
Das Problem war von Anfang an, meine Mutter hat mir auf dem Sterbebett drei Aufträge mitgegeben. Sie hat gesagt, erstens, werd ein guter Jude. Zweitens, werd Arzt oder Rechtsanwalt. Das kann man von jüdischen Müttern nicht anders erwarten.
Ja.
Das sind immer die Traumberufe. Und drittens, du musst versuchen, glücklich zu werden. Du musst alles daran setzen, glücklich zu werden. So. Und sie starb dann in der gleichen Nacht. Und ich kam zu dieser sogenannten Omi. Omi deshalb, weil sie immer schrieb, meine Mutter habe sie Mami oder Mammele oder was genannt. Das habe ich zwar nie gehört, ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, aber in allen Briefen, die sie schrieb, in allen Behördenbriefen, die bestanden zu zwei Dritteln im Grunde aus Lobhudeleien, wie großartig sie ist, was sie alles aufgegeben hat und was sie alles für meine Mutter und mich getan hat. Und so kamen wir dann halt nach Amerika. Da war noch ein Rabbiner, der bei meiner Mutter am Krankenbett war, sehr oft. Und der hatte meine Mutter auch versprochen, dass ich im jüdischen Glauben erzogen werde. Und der wollte mich auch zu sich nehmen, um das Versprechen zu erfüllen. Das Problem war nur, wenn die jüdische Gemeinde, das war die Gemeinde hier in Köln, wenn die Macht über mich hätte, dann wäre es mit dem Geld und mit allem anderen vorbei gewesen. Das heißt, sie tat alles, um mich zu behalten.
Mhm.
Und deshalb musste ich auch wieder aus Amerika mit zurück. Ich hatte mich dort wohlgefühlt, wurde so langsam ein kleiner Amerikaner. Und sie merkte, dass ich ihr entglitt. Und das wollte sie nicht, das hatte sie sich anders vorgestellt. Und deshalb musste ich wieder mit ihr zurück. Hier kam dann aber auch wieder die jüdische Gemeinde, weil die den Auftrag ernst nahm und sagte, der Junge ist Jude, die Mutter möchte, dass er jüdisch erzogen wird. Der muss jetzt Religionsunterricht haben und muss Hebräisch lernen und so weiter. Und das habe ich auch gerne gemacht. Und dann kam ein Tag, wo ich mal wieder was geklaut hatte, diesmal eine etwas größere Summe, in dem Kinderheim, wo ich war. Und dann hat sie mich zu einem Gefängnis, das in Siegburg, mitgenommen, hat mich da vorgestellt und hat gesagt, so, das ist der Knast, da küsst du jetzt drin. Du hast ja geklaut und das geht nicht. Ne? Ja, und dann habe ich geweint und gebittelt und gebettelt, ob man da nicht was dran tun könnte. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn ich katholisch werden würde, dann könne man da sicherlich noch was tun. Und so habe ich mich dann breitschlagen lassen, katholisch zu werden. Ich in den Knast gehe. Ich war damals ziemlich naiv, als ich so klein war.
Und
so
was selbstverständlich ist in dem Alter.
Ja, und so bin ich dann katholisch geworden. Und der Sinn der Sache war, dass ich dann aus den, wie sie es nannten, den Fängen der jüdischen Gemeinde war und sie vollkommene Macht über mich hatte.
Bei uns zu Gast ist immer noch Jackie Drexler. Wir möchten jetzt auch ein bisschen, wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass deine Pflegemutter, wie die Beziehung dazu aussah. Wir möchten natürlich auch über die Beziehung zu deiner richtigen Mutter sprechen. Du hattest nicht lange was von ihr, sie ist leider früh verstorben. Aber ich habe ein Zitat rausgesucht, was du gesagt hast. Für mich bestand die Erziehung im Wesentlichen daraus, dass sie mich auf das Leben im Ghetto und im KZ vorbereiten wollte. Das war ein Zitat von dir über die Erziehung deiner Mutter. Was genau meinst du damit? Also was genau hat sie da gesagt?
Naja, 1939 kamen die Soldaten des Deutschen Reiches und überfielen Polen. Und seitdem war sie im Ghetto. Und 1943 kam sie dann ins KZ, erst nach Auschwitz und dann nach Ravensbrück später. Und sie war in zwei Ghettos. Und für sie sah das Leben einfach so aus, dass es nur Ghettos und KZs gab und dass das Schicksal von uns Juden ist. Und sie hatte ganz fest daran geglaubt, dass eines Tages wieder ein Ghetto für uns kommen würde oder wieder ein KZ. Und deshalb hat sie mich so zu einem kleinen Schweizer Taschenmesser erzogen, weil sie wusste, wer im KZ viel konnte und gebraucht wurde, der hatte eine größere Überlebenschance. Also musste ich schon mit 4 und 5 musste ich Wäsche waschen, bügeln, putzen, Strümpfe stopfen, häkeln, stricken, alles was man, Kartoffeln schälen, was immer du willst, Knöpfe annähen. Und das hat mir aber eigentlich so im Nachhinein betrachtet, damals fand ich das sicherlich gar nicht schön, hat mir sehr geholfen, weil ich habe immer zu allen Problemen, die auf mich zukamen, habe ich gesagt, ja, okay, dann mache ich das halt.
Also kriegst du schon irgendwie hin. Dieses Schweizer Taschenmesser, das ist auf jeden Fall dann was Positives im Endeffekt gewesen.
Im Endeffekt ja. Und so habe ich dann auch so viele, in Anführungszeichen, Berufe gehabt, weil ich immer, ich brauchte Geld und dann habe ich einfach gesagt, ja, dann, okay, wo ist der Job, dann mache ich den jetzt. Und während du den Job machst, macht es auch manchmal auf einmal Spaß.
Und dann bleibt man dabei.
Ja.
Aber wie würdest du denn jetzt aus heutiger Sicht die Beziehung zu deiner Mutter beschreiben? Weil du ja doch sehr, sehr klein warst. Hast du denn noch ganz viele Erinnerungen daran? Oder hast du erst jetzt bei der Recherche festgestellt, wie viel du von ihr wirklich gelernt hast?
Ich habe noch sehr viele Erinnerungen. Einige direkt. Ich war ja bei ihr zwischen 4 und 9. War ich mit ihr zusammen. Und ich kann mich halt nur an eine strenge Mutter, die zudem auch sehr liebevoll war, erinnern. Als ich dann herausfand, was mit Omi war, mit meiner Pflegemutter, da war ich so 22, glaube ich. Das war dann nicht so weit entfernt davon. Und als ich anfing zu recherchieren, was alles geschehen war, fing ich auch an, mir Notizen zu machen und beschloss, ein Buch darüber zu schreiben. Also habe ich schon mal so kleine Szenen aufgeschrieben und Informationen aufgeschrieben. Als ich nämlich von meinem Vormund wegging, weigerte sie sich, mir Akten herauszugeben. Das heißt, ich hatte gar nichts. Ich habe bis heute nur noch ganz wenige Fotografien, die ich von meinen amerikanischen Verwandten zugeschickt bekommen habe. Und die haben mir auch ein Aktenmaterial zugeschickt, weil sie hatte denen immer alles Mögliche geschickt, um zu zeigen, schaut her, was ich für deine Schwester tue. Mhm. Drüben wohnte ja der Bruder. Da habe ich halt mir alle Dinge aufgeschrieben, was mir einfiel, was ich recherchiert habe. Das waren nachher 600 Blatt Aktenmaterial von Rechtsanwälten, von Behörden und so weiter, so dass ich also jetzt, als ich 40 Jahre später mich dazu durchgerungen hatte, das Buch tatsächlich zu schreiben, sehr, sehr viele Notizen hatte und halt das Aktenmaterial.
Das heißt, als du aufgewachsen bist, hast du Familie als solches eigentlich nie so wirklich erlebt. Aber jetzt hast du ja auch deine eigene Familie. Du hast ja erzählt, du hast zwei Töchter. Mhm. Was bedeutet Familie jetzt für dich?
Das ist das Allerwichtigste für mich. Weil wenn man glücklich sein möchte, und das ist der Auftrag gewesen, und das habe ich geschafft. Ich bin seit 40 Jahren wirklich ein rundum glücklicher Mensch und habe keine Probleme mit mir, mit der Gesellschaft und der Politik drumherum ab und zu. Aber ich denke, das sind lösbare Probleme. Und das aus verschiedenen Gründen. Können wir nachher vielleicht noch drüber sprechen. Und die Familie ist halt ein großer Teil davon, weil es ist nicht so sehr wichtig, dass du von einem Menschen geliebt wirst. Es ist viel wichtiger, dass du einen Menschen lieben darfst. Goethe hat das ja schön ausgedrückt. Er hat gesagt, glücklich allein ist die Seele, die liebt. So hat er gesagt.
Ich glaube, damit gehen wir auf jeden Fall konform. Aber wenn du jetzt so ein glücklicher Mensch geworden bist und diesen Auftrag ja sehr ernst genommen hast, da sprechen wir gleich nochmal genauer drüber, empfindest du heute denn noch Hass oder Wut für diese Sachen, die dir und deiner Mutter auch passiert sind? Weil, also ich kann es nur so formulieren, es ist wirklich eine krasse Geschichte.
Nein, ich empfinde weder Hass noch Wut, das habe ich damals alles ad acta gelegt. Das ist ein Willensakt. Ich habe gesagt, ich möchte glücklich sein und so wie ich mich jetzt fühle, kann ich nicht glücklich sein, denn als ich das alles herausgefunden hatte, dann kannst du dir vorstellen, dass da jede Menge Hass und Wut war. Wer mischt sich da in unser Gespräch ein? Hast du vergessen, das auszuschalten?
Das tut mir leid, das war nicht ich.
Okay, das heißt also wirklich Hass und Wut empfindest du gar nicht mehr?
Nein, ich hatte damals jede Menge Hass und Wut. Ich gehöre ja zur 68er Generation und wir hatten auf sehr vieles Wut, zum Beispiel auf die Geschichte des Dritten Reiches, die unsere Elterngeneration überhaupt nicht aufgearbeitet hat. Denk an so einfache Dinge wie Papst Pius XII hat zwar immer mal wieder Menschen exkommuniziert, aber nicht einen einzigen der 6.000-7.000 Wärter in Auschwitz beispielsweise. Und nicht einen der Nazi-Verbrecher an der Spitze des Staates, außer einen, Herrn Goebbels. Und den hat er exkommuniziert, weil er sich mit einer protestantischen Frau verheiratet hatte.
Also aus völlig anderen Gründen.
Ja, und dann gab es Herr Kiesinger. Das war mal ein Bundeskanzler in Deutschland, der war Nazi und hat dann in seinen Erinnerungen später gesagt, ich bin nur in die Partei eingetreten, um das Schlimmste zu verhindern. Dann hatten wir, damals lebten noch Philosophen wie Herr Heidegger, der 1933 Universitätsrektor in Freiburg geworden ist und halt durch und durch braun war. Mhm. Auch philosophisch. Das ist heute, wie ihr wisst, ein Problem mit den schwarzen Heften. Aber es gab halt jede Menge Probleme, die wir hatten mit diesen ungesühnten Verbrechen. Und die andere Seite des Hasses und der Wut, die ich hatte, war eine sehr persönliche. Aber all diese Dinge habe ich dann mit einem Willensakt weggelegt und habe gesagt, damit kann man nicht glücklich werden. Du musst lernen, zu verzeihen, und zwar den anderen, und zu vergeben, und dir auch. Ich kann euch auch später gern noch erzählen, dass das eine sinnvolle Sache ist, auch wenn sie nicht gerecht ist.
Every Day hieß der Song, den ihr jetzt gerade gehört habt. Jackie, was hat dich an diesem Song so fasziniert?
Das ist halt die langsame Version von dem alten Rock'n'Roll-Hit von Buddy Holly war. Und ich finde, das hat Terence Trent D'Arby sehr, sehr schön und gefühlvoll gemacht.
Gefühlvoll auf jeden Fall. Und wo wir gerade bei Gefühlen sind, du fühlst dich sehr glücklich in deinem Leben. Was bedeutet dir denn Glück? Also war das wirklich, weil der Auftrag deiner Mutter war, dass du glücklich werden sollst und deswegen hat es dich dein ganzes Leben schon begleitet? Oder?
Das ist die Motivation. Das ist der Grund, weshalb ich dann immer wieder, wenn ich nicht so glücklich war, darüber nachgedacht habe, es sollst du eigentlich glücklich werden. Und wo ist das Glück jetzt? Was machst du jetzt? Und das ist ganz gut, wenn man dann immer wieder drüber nachdenkt, weil man sich dann nicht irgendwo hinplumpsen lässt, wo man gerade liegt und dort bleibt, sondern sagt, ich muss jetzt irgendwie aufstehen und irgendwas machen. Meist weißt du nicht was. Aber das hat mir geholfen, wenigstens dann die Kraft zu finden, nach etwas zu suchen, was ich machen konnte. Und mir hat dann später meine Freundin und meine spätere Frau dabei sehr geholfen, meine Familie. Aber damals, als ich all diese schrecklichen Dinge herausgefunden habe, lief das Ganze mehr auf der intellektuellen Ebene ab. Ich habe einen Freund in den Kneipen, in denen ich mich jede Nacht aufhielt, bis mal so spät es ging, einen Freund kennengelernt, Paul Otto Brandt, der ist schon lange tot, deshalb kann man darüber sprechen. Und das wurde mein Mentor. Paul Otto Brandt studierte hier an der Kölner Uni Volkswirtschaft. Und dann starb ein Freund von ihm und er geriet auch völlig aus der Bahn, studierte nicht weiter und hielt sich über Wasser mit dem Schreiben von Doktorarbeiten. Und zwar von der Medizin bis zur Volkswirtschaft, von der Pädagogik bis zur Psychologie. Er schrieb Doktorarbeiten für alle, die was von ihm wollte. Er war ein brillanter Kopf und sein Lieblingsgebiet war die Philosophie. Den lernte ich so in der 68er Zeit im Republikanischen Club hier kennen und er saß dort und philosophierte über Marxismus und über den kritischen Rationalismus vor allem. Und wir wurden gute Freunde im Laufe der Zeit und sind dann gemeinsam durch die Kneipen gezogen. Und er hat mir beigebracht, dass ich, wenn ich kein kleines, dummes Arschloch bleiben sollte, müsste ich doch mal anfangen zu lesen. Und zwar die Originale. Nicht nur das, was in Vorlesungen zusammengescharrt wurde von meinem Professor oder was ich in Seminaren als Referat hörte, sondern er sagte, lies die Originale, da steht alles Wichtige drin und dann folge den Fußnoten. Und so habe ich dann angefangen zu lesen, weil ich ein Referat schreiben musste, von dem ich überhaupt nichts verstand. Es war irgendein Ding von Habermas und ich habe schon die erste Seite nicht verstanden. Dann hat er mir Bücher gegeben, die sagt, du musst erstmal diese Bücher lesen, bevor du überhaupt ein Problembewusstsein kriegst. Das habe ich gemacht und dann habe ich immer sehr viel gelesen und dann habe ich festgestellt, dass man auf der intellektuellen Ebene eine Menge an seinem Glück tun kann. Zum Beispiel denk an Epikur, einer meiner Lieblingsphilosophen, der sagte, hab keine Angst vor dem Tod und vor den Göttern. Mhm. Denn wenn der Tod nicht da ist, ist das Leben da und wenn das Leben da ist, ist der Tod nicht da. Also brauchst du dir auch keine Gedanken darüber zu machen. Ich habe mich ein bisschen mit Buddhismus beschäftigt, nicht sehr, aber was mir Spaß gemacht hat, waren die Sätze zum Thema Glück und Leid. Der Buddhismus sagt, wenn du Glück oder Leid empfindest, dann belass es dabei. Versuch nicht noch mehr Glück zu empfinden oder weniger Leid, weil diese Gier nach noch mehr und nach noch weniger, die bringt Unglück. Hemingway hat mir geholfen. Ihr kennt alle von ihm Der alte Mann und das Meer. Mhm. Und da beschreibt er etwas sehr Wundervolles, wie auch in anderen seiner Bücher, nämlich das Prinzip Grace under Pressure, also Würde behalten unter Druck. Das hat mich, als ich ein junger Mann war, sehr, sehr fasziniert. Und dann am allermeisten hat mir bei meinem Glück geholfen der kritische Rationalismus. Mein Freund Paul Otto war nämlich kritischer Rationalist. Das waren damals die Leute, die gegen die kritische Theorie von Habermas und Adorno standen. Und so las ich halt alles, was es über den kritischen Rationalismus zu lesen gab. Popper, Hans Albert, was ihr wollt. Und einer der wesentlichen Dinge im kritischen Rationalismus ist, dass er sagt, Ich versuche es kurz zu fassen, dass er sagt, ich könnte Unrecht haben, du könntest Recht haben. Reden wir darüber und lass uns rausfinden, wie es ist.
Ja.
Und eine weitere wichtige Sache des kritischen Rationalismus ist, dass er sagt, du brauchst keine absolute Sicherheit im Denken. Du kommst prima klar ohne absolute Sicherheit, ohne absolute Gewissheit, ohne den archimedischen Punkt der Erkenntnis gefunden zu haben. Und das hat mir damals auch sehr geholfen. Ich hatte immer das Bild vor Augen, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Hans Albert hat es, glaube ich, gebracht, dass das so ist, wie wenn du einen Pfahlbau im Sumpf errichtest. Du haust ein paar Pfähle da rein und wenn die einigermaßen halten, dann baust du dein Haus darauf und wenn die anfangen zu wackeln, dann rammst du sie halt ein bisschen tiefer ein und rammst neue ein. Das heißt, du brauchst keinen Felsengrund für deine Erkenntnis. Du kannst auch ohne absolute Gewissheit im Leben wundervoll weiterkommen. Und das war eine Philosophie, die mich sehr weitergebracht hat. Ich will euch aber damit nicht jetzt langweilen.
Aber dann hast du doch quasi aus verschiedenen Philosophien so deine eigene zusammengebaut, die dann für dich zum Glück geführt hat.
Ja, das kann man so sagen. Das ist, wenn du willst, eine sehr eklektische Methode.
Mhm. Und würdest du jetzt sagen, dass man diese Philosophie auch auf andere Leute übertragen kann? Also würdest du das jetzt, sag mal, so weitergeben als Rat, Wissen und Lesen und Intellekt auf dem Weg zum Glück zu verwenden?
Ich glaube, dass jeder sein eigenes kleines Glück finden muss und dass es dafür keine allgemeine Methode gibt. Aber ich glaube sehr wohl, dass wenn man liest, dass man Menschen begegnet, Entschuldigung, dass man Menschen begegnet, die sich schon lange mit bestimmten Themen beschäftigen, die mehr darüber wissen, was auch immer es sein mag, als du selbst. Und dass es immer ein guter Rat ist, dort doch mal nachzuschauen, ob der möglicherweise in der Erkenntnis ein bisschen weitergekommen ist als du. Und dann macht man dort weiter. Ich will nicht sagen, dass meine Philosophie für alle Menschen gut ist. Das muss jeder für sich selbst rausfinden.
Jetzt hast du aber auch auf verschiedene Arten und Weisen dein Glück gefunden. Zum einen eben dadurch, dass du intellektuell vorgegangen bist. Du hast viel gelesen, wie du ja gerade erzählt hast. Zum anderen auch über deine Familie, über die Liebe zu deiner Frau, wo du ja von gesprochen hast. Sind das denn andere Arten von Glück oder lässt sich das vergleichen? Würdest du sagen, das ist dasselbe Gefühl?
Oh, du stellst sehr, sehr schwere Fragen. die Frage, das Substantiv Glück ist ja ein sehr schwieriges Wort. Mhm. Weil es sehr schwer zu definieren ist. Alle möglichen Menschen haben es versucht. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, dem Ganzen eine Definition zu geben, die für alle Fälle zutrifft. Weil die Konnotationen sind ja Zufriedenheit, Selbstgewissheit und viele andere mehr. Ich glaube nicht, dass man das überhaupt versuchen. Ich halte überhaupt wenig von Definitionen, weil die uns auch nicht weiterbringen. Denn wann immer wir was definieren, müssen wir undefinierte Ausdrücke verwenden. Die müssen wir dann wieder definieren. Ich glaube, das reicht aus, wenn wir sagen, ich will glücklich sein, ich suche das Glück. Dann ist es völlig ausreichend für diesen Menschen, sich aufzumachen und zu sagen, wo ist es denn jetzt? Ich habe mal eine wunderschöne Geschichte gelesen von dem kleinen Kater. Kennt ihr die? Ein kleiner Kater läuft immer im Kreis rum. Und im Kreis rum, versucht seine Schwanzspitze zu erreichen. Und da kommt so ein alter Kater vorbei und sagt, was machst du denn da? Ja, sagt der kleine Kater, ich habe gehört, dass das Glück von uns Katzen in der Schwanzspitze liegt. Und jetzt versuche ich, die zu kriegen. Ja, sagt der alte Kater, ich erinnere mich. Ja, da war sowas. Das habe ich früher auch mal gemacht. Aber dann habe ich irgendwann damit aufgehört und bin einfach gerade ausgegangen und habe festgestellt, dass meine Schwanzspitze immer hinter mir herkam.
Das ist eine sehr schöne Geschichte. Gibt's das denn bei dir auch, dass du so einen Moment in deinem Leben hattest, wo du sagen würdest, jetzt im Nachhinein, ab da war ich glücklich? Oder ist das wirklich so ein Prozess, wo man es einfach nicht bemerkt und irgendwann hat man es geschafft und hat wirklich dieses Glück in sich? Oder ist das auch wieder schwer zu definieren?
Das Wort glücklich ist auch sehr schwierig.
Ja.
Ich denke, dass dieser Zustand des Glücklichseins sich vor allem darin äußert, dass du nicht unglücklich bist. Denn wenn wir unglücklich sind, dann merken wir das ja sehr, sehr deutlich. Du hast Liebeskummer oder hast finanzielle Probleme oder deine Klausur ist in die Hose gegangen. Das schmerzt doch sehr, wie ein Stich. Und das Glücklichsein ist ein Zustand, den du nicht so fühlst wie das Unglücklichsein. Das heißt, das Unglücklichsein ist oft sehr punktuell, aber auch beim Glücklichsein gibt es halt so Momente, wo du merkst, oh, jetzt bin ich besonders glücklich. Und im Grunde interpunktiert dieses Glück dein Leben. Aber es ist nicht so, dass es sich wie ein Film über alles drüber hinweglegt. Im Nachhinein kann man das immer sehr viel besser beurteilen, ob man da in der Zeit glücklich war oder nicht, weil unser Vergessen hilft uns ein bisschen dabei. Wir vergessen die bösen Dinge und behalten nur die guten. Und dann sehen halt manche zurückliegende Zeiten sehr, sehr schön aus. So ist das bei alten Menschen sehr, sehr häufig.
Meinst du denn, dass wir es einfach weniger zu schätzen wissen, wenn man wirklich glücklich ist? Also dieses Unglücklichsein, das ist ja wirklich, das sind ja auch teilweise körperliche Schmerzen, die man davon haben kann. Und beim Glücklichsein ist es einfach so, dass man es ja nicht so bemerkt, wie du gerade meintest. Mhm. Vielleicht schätzt man es einfach weniger. Wäre das vielleicht so eine Hypothese, die du unterstützen würdest?
Ja, aber vergiss nicht, man muss auch bereit sein, glücklich zu sein und das zu sehen, dass man glücklich ist. Ohne die Bereitschaft, ohne die Motivation wirst du das nicht sehen. Es gibt ja sehr viele Menschen, denk an Hypochonder, die sehen überall nur die schlechten Dinge in ihrem Körper und oft auch außerhalb ihres Körpers. Wir haben vorhin das Lied gehört, You Only Saw the Blue Sky. Du musst bereit sein, diesen blauen Himmel zu sehen.
Und da muss aber jeder für sich rausfinden, wie er das macht.
Daran glaube ich ganz fest, ja, weil sonst ohne die Eigeninitiative wird da nichts sein. Es sei denn, du gibst dich in die Hände irgendeiner der großen und kleinen Religionen. Die halten das Glücksversprechen für dich bereit und die sagen, wir wissen, wo die Wahrheit liegt, wir wissen, wo das Glück liegt. Du musst nur noch unser vorgefertigtes Modell übernehmen. Und das ist völlig wurscht, welche Religion du nimmst, dann wirst du auch an diesem Glück teilhaben. Der kritische Rationalismus geht von dem völligen Gegenteil aus und sagt, es gibt keine absolute Wahrheit. Und wenn wir sie kennen, hat der alte Xenophanes so schön gesagt, ne? Wenn wir sie kennen würden, dann würden wir sie gar nicht erkennen. Das heißt, wir suchen gar nicht erst nach der Wahrheit, nach diesem absoluten Glück, sondern wir gehen einfach Schritt für Schritt nach vorne und schauen, was passiert und dann handeln wir und reagieren auf das, was passiert.
Bei uns zu Gast ist immer noch Jackie Drexler.
Hallo.
Genau, und wir haben jetzt uns folgende Frage überlegt, um das Thema Glück aufzugreifen, was wir gerade hatten, und das nächste Thema Karriere aufzugreifen, was jetzt kommt. Und zwar hast du ja gesagt, du hast diese drei Aufträge von deiner Mutter bekommen. Und wieso hast du so sehr diesen Glückauftrag verfolgt, aber die anderen beiden Aufträge, also mit der Religion und mit dem Mediziner oder Jurist werden, so verworfen?
Ja, das lag, das mit den Berufen lag einfach daran, dass ich, wie ich euch vorhin schon erzählt habe, mich sehr lange so in der Kölner Studentenbohème aufgehalten habe. Damals ging man ins Quartier Latin und trieb sich dann
immer ist heute noch ähnlich, ja.
Ja, ich komme da ab und zu vorbei und sehe die jungen Menschen mit Bierflaschen vor den Kneipen stehen. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass es halt schweineteuer ist, da reinzugehen und den ganzen Abend Bier zu trinken. Mhm. Das war sicherlich früher anders. Ich habe studiert und war dann 4 Jahre Gymnasiallehrer. Und meine Freundin, die ich auf der Schule kennengelernt habe, das war meine Schülerin, sie war 16, ich war 29, die klassische Lehrer-Schüler-Liebe, die fing an zu studieren, Medizin. Und da habe ich dann gedacht, weiß nicht so recht, da musst du ein bisschen was tun.
Und du hast Pädagogik, Philosophie und Soziologie studiert.
Ja, ich habe hauptsächlich Pädagogik studiert und die Philosophie war immer mein Lieblingsgebiet. Damit habe ich mich eigentlich hauptsächlich und über lange Strecken ausschließlich beschäftigt. Und wenn du kein Geld von den Eltern bekommst, musst du ja irgendwie sehen, dass du die Miete bezahlst und das Bier abends in den Kneipen. Also musste ich Jobs annehmen und so habe ich immer alle möglichen Jobs angenommen. Das vom Gitarrenlehrer, ich spielte halt Gitarre und dann kam meine Freundin auf die Idee, als wir mal wieder Geld brauchten, du könntest doch Gitarrenunterricht geben. Dann habe ich Gitarrenunterricht gegeben und dann hatte ich erst einen Schüler, dann drei, dann fünf und dann hatte ich auf einmal drei Gruppen, also sechs Leuten und dann habe ich mich mit einem Freund zusammengetan, der hat Gitarre studiert und dann haben wir eine Musikschule aufgemacht, eine private und hatten dann, auf einmal hatte ich halt eine Musikschule und unterrichtete.
Wie das halt so passiert mal eben. Ja,
unterrichtete dann dort Gitarre und so kam es dann auch durch Zufälle, dass wir Bücher schrieben, Songbücher über Gitarre, Lehrbücher über die Gitarre. Später habe ich dann da wollte ich Klavier lernen, das wollte ich immer schon mal tun und habe mir das dann selbst beigebracht und habe dann gleichzeitig ein Lehrbuch über das Klavier- und Keyboardspielen geschrieben.
Aber diese ganzen Jobs, die haben sich ja dann angesammelt oder hast du dann zwischendurch was aufgehört oder wieder angefangen?
Ich hatte immer so zwei, drei Jobs gleichzeitig und dann ging mal der eine weg und dann kam wieder ein neuer dazu. Also als ich noch die Musikschule hatte, habe ich gleichzeitig Comics geschrieben beim Bastei Verlag, denn meine damalige Freundin, meine heutige Frau, wir wollten ein halbes Jahr in die Karibik fahren und dann muss ja die Miete hier weitergezahlt werden, also musste ich Geld verdienen und das habe ich dann getan, indem ich beim Kölner Stadtanzeiger Artikel geschrieben habe und bei Bastei Verlag Comics, Captain Future, Phantom, Mädchencomics, Pferdecomics, Motorradcomics, was gerade kam. Und das wurde sehr gut bezahlt und ich habe festgestellt, ich konnte das gut, es machte keine große Mühe, war halt nur viel Arbeit. Und so habe ich dann das dazugenommen und als ich zurückkam aus der Karibik nach dem halben Jahr, saßen wir eines Tages mal wieder vor unserer kleinen Wohnung im Garten und da sagte sie, wir haben ein Riesenproblem, wir haben 2000 Miese auf dem Konto. Ja, wo sollten wir 2000 Mark, waren das damals noch hernehmen, das war für uns viel, viel Geld. Und so ist sie dann auf die Idee gekommen und sagte, du wolltest doch immer schon mal so Gags schreiben, Sketche und sowas. Weil im Radio kamen immer wieder Gags und Sketche bei SWR 3 damals. Und so habe ich das dann gemacht und habe das weggeschickt und es passierte nichts. Und dann nach 2-3 Monaten habe ich dann immer angerufen, was dann nun mit meinen Gags und Sketchen wäre. Und dann hat einer der Moderatoren dort, der Norbert Diener, sagte, ja, ich weiß jetzt auch nicht, wo die sind, der zuständige Redakteur ist auch gar nicht da, aber wir bräuchten so einen grünen Alternativen, so einen Ökosponti, da bräuchten wir so eine Radiofigur, wenn dir da was einfällt. Und so habe ich dann eine Figur erfunden, die hieß Matthias Müsli. Und damals, Anfang der 80er Jahre, waren halt die Grünen und die Alternativen en vogue. Und dann habe ich satirische 2-3 Minuten Stückchen geschrieben und dann live am Telefon zuerst SWR 3 eingespielt. Und so kam ich dann dort zu moderieren. Ihr seht, das sind so Sachen, die ergeben sich durch Zufall und aus der Not heraus.
Beziehungsweise, weil deine Freundin die Ideen hatte, habe ich jetzt das Gefühl, für den Großteil.
Die hatte die Ideen, die hat meistens die guten Ideen.
Oder vielleicht auch einfach ein gutes Gespür für deine Talente.
Ein bisschen Talent musst du haben, ansonsten ist das Talent, Talent ist überschätzt. Durch Perseveration, das heißt durch Durchhaltevermögen und einfach dabei bleiben, kannst du einen Großteil der Jobs, die es in unserem Leben gibt, machen. Das gilt sicherlich nicht für Jobs wie, was weiß ich, Chirurg oder ja. So. Aber es gibt eine ganze Menge Jobs, da kannst du, indem du sie einfach machst, kannst du sehr viel lernen. Und wenn du bereit bist zu lernen und zu sagen, okay, ich bin ein kleines, dummes Arschloch, ich habe keine Ahnung, aber ich schaffe das und ich versuche so viel zu lernen, wie es geht, in so wenig Zeit, wie es geht, dann kommt das bei vielen dieser Jobs einigermaßen hin. Und das habe ich gemacht und das ist im Grunde meine ganze Karriere. Das liest sich immer so gut. So im Nachhinein sieht immer alles völlig anders aus. Ihr kennt das aus der Biologie, aus der Genetik. Wenn neue Arten entstehen, dann weiß man nie an dem Punkt, wo die sich abzweigen, ist das jetzt der Punkt, wo so was Neues entsteht. Im Augenblick kann einer von euch beiden, kann die Urmutter einer neuen Art sein. Aber im Nachhinein, wenn wir zurückschauen. Eine
schöne Vorstellung.
Ja, wenn wir zurückschauen auf, paar hunderttausend Jahre oder ein paar Millionen Jahre Entwicklung, da können wir ziemlich genau sagen, etwa in dem und dem Zeitraum ist da eine neue Art entstanden. Und so ist das auch mit den ganzen Jobs. Erst im Nachhinein kannst du sehen, ist da was draus geworden und wie entwickelt sich das?
Und bist du auch durch dieses Durchhaltevermögen oder dieses, also sozusagen immer nachrecherchieren, du in die Fernsehwelt gekommen? Oder wie ist das da, wie bist du da reingerutscht?
Ich war ja nun mal dann beim Radio und einer meiner besten Freunde ist der Hugo Egan Balder. Den habe ich bei Radio Luxemburg kennengelernt. Der hatte dort mal moderiert und wir waren dann Gag-Autoren haben uns dann eines Tages 1983, schon lange her, haben wir uns dann kennengelernt. Der war auch jüdischer Abstammung, auch Atheist wie ich und wir haben uns sofort verstanden, hatten den gleichen Humor. Und der sang auch nebenbei und hatte auch einen Manager, der für einen der bedeutendsten Produzenten in Deutschland damals arbeitete als Promoter. Das war der Jack White. Der hat so Leute wie Tony Marshall, Schöne Maid, hast du heute für mich Zeit? So, da hat er mit viel Geld verdient. Und der hat mich mit dem bekannt gemacht. Und der wiederum nahm uns eines Abends mit zu einem Abendessen mit dem Wolfgang Penck. Der war damals Unterhaltungschef des Zweiten Deutschen Fernsehens. Und Eugen Jöckel, so hieß der Mann, sagte, du musst den Jackie nehmen, der ist super, der ist unglaublich witzig, der kann schreiben und der war halt Promoter und baute mich dann so richtig auf. Und Wolfgang Penck, der Unterhaltungschef, sagte dann, ja gut, dann schicken Sie mal was vorbei. Und dann habe ich dann mal was vorbeigeschickt und dann rief er an, als ich gerade wieder Nachtschicht bei Radio Luxemburg hatte mit Hugo und sagte, okay, wir würden Sie dann gerne mal einladen für eine neue Show mit Carlo von Tiedemann, Show & Co. mit Carlo in Saarbrücken. Kommen Sie doch einfach mal vorbei. Das war dann schlecht, weil ich nachts arbeitete und in Luxemburg war. Aber ich habe dann einfach eine Stunde geschlafen, bin nach Saarbrücken gefahren und habe dort eine Woche lang bei dieser Show mitgemacht, habe die Texte gemacht und habe mich nachher um alles gekümmert, worum man sich nur kümmern konnte, habe einfach das gegriffen, was man greifen konnte. Und so habe ich das die ganze Woche gehalten, weil ich dachte, das Schicksal klopft jetzt nur einmal an. Entschuldigung. Das klopft nur einmal an und du musst in dieser Woche nicht viel schlafen. So habe ich dann jeden Tag eine Stunde geschlafen, bin nach Saarbrücken gefahren, habe dort bis 10 Uhr nachts im Studio gearbeitet, zurück nach Luxemburg und habe um 12 Uhr nachts dann wieder angefangen, Gags fürs Radio zu machen. Manchmal muss man dann einfach auch zugreifen und sagen, komm, jetzt ist die Gelegenheit da, jetzt musst du reinhauen.
Stichwort Durchhaltevermögen.
So ist halt wieder ein neuer Job gekommen.
Ja.
Und für den habe ich dann wieder andere alte Jobs dran gegeben.
Über deine Zeit beim Fernsehen sprechen wir gleich noch ein bisschen genauer, weil du da sehr viel Spannendes erlebt hast, unter anderem auch mit Hella von Sinn, da sprechen wir gleich mal drüber. Und du hast uns gerade schon ein bisschen erzählt, wie du zum Fernsehen gekommen bist. Du hast auch sehr viel dazu beigetragen, dass eine Sendung namens Alles, Nichts, Oder zustande gekommen ist.
Ja.
Und du hast uns vorhin im Vorgespräch ein bisschen was Spannendes erzählt, wie ich finde. Hella von Sinn hat nämlich eigentlich, salopp gesagt, ihre Karriere dir zu verdanken. Wieso?
Das kann man so nicht sagen. Die hat nur die Karriere, die mit Alles, Nichts, Oder anfing, mir zu verdanken. Ich Hugo und ich haben unser Leben lang eigentlich immer nur Blödsinn gemacht, dummes Zeug. Und wir haben viel Geld damit verdient, dass wir tagsüber nachher das gemacht haben, was wir abends umsonst in der Kneipe sowieso gemacht hätten. Halt dummes Zeug, Blödsinn, Schwachsinn, Gags, was immer du willst. Und eines Abends haben wir uns halt überlegt, wie das wäre, wenn man eine Sendung macht, wo am Schluss der Moderator oder die Moderatoren Torten ins Gesicht geworfen bekommen. Ja. Es gab auch so eine französische Sendung, die sowas macht. Und dann haben wir halt eine Sendung entwickelt, das war Kindergeburtstag für erwachsene Prominente. Das heißt, wir laden erwachsene Menschen ein, Prominente natürlich, und mit denen spielen wir Kinderspielen. Vom Topfschlagen bis hin, ich packe meinen Koffer und also solche Spiele, Zungenbrecher und dergleichen mehr. Und Hugo wollte, dass ich das Ganze mit ihm moderiere. Bei RTL war das damals. Und ich bin dann damit eine Zeit lang schwanger gegangen, während der ganzen Vorgespräche. Und meine Frau sagte dann irgendwann, weißt du was, Jackie, lass es einfach sein. Du warst vor der Kamera noch nie gut. Und ja, sie hat völlig recht. Ich habe mich auch nie gut gefunden vor der Kamera. Ich habe dann dem Hugo gesagt, lass uns das lassen. Aber ich habe da irgendwann mal im WDR bei irgendeiner Sendung, wo ich so als junger Autor rumhing, eine Frau gesehen, sehr, sehr moppelig, eine unglaubliche Schnauze, tolle Persönlichkeit. Ich weiß noch nicht mehr, wie sie hieß. Und dann sagte der Redakteur, du meinst bestimmt die Hella von Sinn. Ja, sag ich, die Hella von Sinn. Die ist es. Sag ich, lass uns doch die nehmen, die ist doch super. Und das war mein Glück. Und das war vor allem das Glück für die Sendung. Denn mit mir wäre die nie was geworden. Und Hella hat ihre Persönlichkeit eingebracht und sie war großartig in dieser Sendung.
Aber du standest immer noch, also weiterhin im Hintergrund der Sendung als Autor?
Ich habe nachher als Autor dort mitgearbeitet, ja. Waren dann auch noch andere Autoren da.
Ja.
Tolle Leute, die sich einfach wunderschönen Schwachsinn ausgedacht haben.
Die Geburtsstunde der modernen Fernsehunterhaltung, oder?
Nee, das war, glaube ich, das ist nicht so. Das hat er sehr, sehr nett formuliert. Aber ich finde das schön, für Dinge gelobt zu werden, für die ich nichts kann, für die ich nichts getan habe. Macht einfach so weiter.
Aber ich finde, an der Geschichte sieht man wieder, dass deine Frau wirklich ein Gespür für deine Talente hat.
Ja, offensichtlich.
Ja, weil sie dich ja wirklich immer in die richtige Richtung irgendwie gelenkt hat.
Ja, sagen wir mal so, auch hier wieder können wir nur im Nachhinein feststellen, dass es die richtige Richtung war.
Ja.
Wir wissen ja nicht, was sonst passiert wäre. Vielleicht hätte ich sonst den jungen Donald Trump durch Zufall irgendwo kennengelernt und er hätte mir in seinem Imperium einen riesen Job gegeben und ich wäre heute mehrfacher Multimillionär.
Aber ob du da glücklich geworden wärst, ist
weiß man auch nicht. Es ist müßig, darüber nachzudenken.
Was wäre, wenn
dies oder jenes passiert es, wäre.
Du warst beim Fernsehen aber nicht nur Autor, sondern du warst auch Fernsehproduzent. Ich finde, das klingt immer so schwammig. Was genau macht denn ein Fernsehproduzent?
Was macht ein Fernsehproduzent?
Ja.
Das Wichtigste, was ein Fernsehproduzent machen muss, er muss den Auftrag eines Senders bekommen, eine Fernsehshow zu produzieren. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was bedeutet das, eine Fernsehshow zu produzieren, das ist ganz einfach. Du kriegst von irgendwem, normalerweise von einem Sender, Geld dafür, dass du verantwortlich bist für diese Fernsehsendung. Das heißt, du...
Weißt du da schon, was das für eine Fernsehsendung ist? Also, dass es ein Comedy-Format ist und so. Also, du hast mit dem Inhalt an sich nichts zu tun?
Normalerweise ist es so, dass du an einen Sender herangehst und sagst, ich hätte da eine Idee. Was wäre, wenn wir dies und jenes machen? Mhm. Und das sähe so und so aus. Und das dauert eine Stunde oder eine halbe Stunde oder was auch immer. Und dann sagt der Sender, das ist ja eine geile Idee. Das müssen wir unbedingt machen.
Dafür in den meisten Fällen sagt er das wahrscheinlich, ja.
Leider nicht. Nein, das... Vielleicht sollte ich das kurz sagen, wenn du später mal ins Fernsehgeschäft gehen möchtest, ich weiß,
ja, sehr gerne.
Das Fernsehgeschäft ist wie alles im Showgeschäft, Schauspielerei und so weiter. Das ist ein Business der Zurückweisung. Du musst in der Lage sein, jede Menge Zurückweisungen einzustecken und jedes Nein ist eine Zurückweisung. Jedenfalls kriegst du dann, wenn sie die Idee gut finden, dann kriegst du Geld, normalerweise erstmal für einen Piloten. Und wenn der Pilot funktioniert, dann kriegst du Geld, um, sagen wir, eine Staffel zu produzieren. Du suchst dir dann alles aus, was du dir aussuchen möchtest. Oft auch in Absprache mit dem Sender, weil der hat auch noch bestimmte Wünsche. Aber du sagst dann, die Regie sollte der und der machen. Und die Moderation, der Moderator ist dann meistens schon zusammen mit dem Sender festgelegt worden. Ja. Und manchmal sagt auch der Sender, das muss aber der und der moderieren. Mhm. Und dann gibt's dann auch keinen großen Widerspruch. Und dann holst du Leute, die sich um den finanziellen Kram kümmern. Das sind Produktionsleiter, Herstellungsleiter. Und der Produktions- und Herstellungsleiter wiederum kümmert sich um andere Menschen, Aufnahmeleiter und so weiter und so fort. Der Regisseur bestimmt in der Regel, wer Regieassistent wird. Mhm. Dann holst du Autoren, mietest Räume an, in denen die Büros sind, mietest Studios an. Das heißt, du bist für alles verantwortlich, organisatorisch, finanziell und inhaltlich.
Das heißt also jetzt viel mehr Verantwortung und mehr organisatorische Fähigkeiten gefragt und weniger Handarbeit, sagen wir mal so. Was hat dir jetzt im Endeffekt mehr Spaß gemacht?
Mir hat das Autorendasein sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe, glaube ich, so 500 oder mehr Fernsehsendungen als Autor geschrieben in 70 verschiedenen Formaten und habe etwa ebenso viele produziert. Ich glaube, dass das Produzentendasein mir noch mehr Spaß gemacht hat, obwohl ich Autor sein schon sehr, sehr großartig fand, weil du halt so viele Möglichkeiten hast, deine kleinen Taschenmesserqualitäten, hier ein kleines Messerchen, da ein kleines Korkenzieherchen, da eine kleine Feile, ein kleines Scherchen und all sowas an so einem Schweizer Taschenmesser dran ist. Das kannst du als Produzent sehr gut gebrauchen. Ich habe ja Musik gemacht und getextet und komponiert und auch Instrumente gespielt. Das brauchst du für Entscheidungen, welche Musik wird eingesetzt. Da ich ja selbst jahrelang Gags geschrieben habe, das ist gut, um zu beurteilen, sind denn die Gags, die dir angeliefert werden, die Dinge, die geschrieben werden, sind die witzig genug, passen die hier rein? Ich habe Fernsehshows geschrieben, das heißt, du hast auch hier so ein kleines Messerchen, ein Gefühl dafür, wie eine Show anfangen sollte, wie sie enden sollte und was dazwischen stattfinden sollte. Dramaturgie könnten wir es mit einem großen Wort umschreiben. Und all diese kleinen Talente, die passen dann bei einem Produzenten, wenn du Glück hast, zusammen und dann weißt du von allem ein bisschen. Ich verstehe auch von Technik ein bisschen, nicht sehr viel, aber im Radio lernst du halt zum Beispiel Audiotechnik kennen und so weißt du, was all diese Dinge bedeuten. Und dazu gehört viel, viel Arbeit, viel Glück, aber vor allem gehört es dazu, und ich glaube, das ist das Wichtigste, was ein Produzent machen muss, sich die richtigen Menschen für die verschiedenen Bereiche zu holen. Denn du bist ja nicht allein auf der Welt und kannst nicht allein so eine Fernsehshow machen. Dafür brauchst du unglaublich talentierte Menschen, die ihren Job verstehen und die in ein Team passen. Und ohne diese Menschen kannst du deinen Produzentendasein in der Pfeife rauchen. Dann bist du ein Nichts.
Also hat es auch viel mit Menschenkenntnis zu tun.
Absolut, ja. Ich habe da auch viele Fehler gemacht. Ich habe Menschen geholt und habe sie jenseits ihrer Fähigkeiten eingesetzt. Ich habe sie überschätzt und habe ihnen Positionen gegeben, denen sie nicht gewachsen waren. Und ich habe Menschen unterschätzt und in der Zusammenarbeit mit ihnen festgestellt, hey, da ist ja ein richtiges Talent. Die sind ja gut. Du musst als Produzent bereit sein, das ist vielleicht das Schwierigste, Menschen in deinen Betrieb zu holen, die mehr können als du.
Mhm. Und sich das selber eingestehen. Ja.
Das muss man sich eingestehen. Das ist aber das Beste, was du tun kannst. Denn dann kriegst du das Beste raus. Sonst klappt es nicht.
Und jetzt nochmal zurück zu dieser Verantwortung. Du warst ja quasi dann als Alleiniger verantwortlich für eine gewisse Sendung. Wie bist du mit diesem Druck umgegangen, der dadurch sozusagen auf dir lag?
Ich habe gesoffen. war ein Spaß, weil besoffen kriegst du das nicht hin. Ich habe das gar nicht so als Druck empfunden, muss ich dir sagen. Mir hat das Spaß gemacht und da sind ja um dich herum großartige Spezialisten und oft auch Alleskönner, die dir auch außerhalb ihres Bereiches weiterhelfen können. Das Fernsehen ist Teamarbeit, auch wenn manche im Fernsehen das Gefühl haben, dass nur sie alleine verantwortlich sind dafür, das Gute, was geschieht, für das Schlechte sowieso nicht. Das sind immer die anderen verantwortlich. Das ist Teamarbeit und deshalb muss man gar nicht so viel können, wenn du einmal die richtigen Menschen hast. Eine Sendung, zum Beispiel RTL Samstagnacht, habe ich mit meinem Freund Hugo-Jürgen Balder zusammen produziert. Der Hugo war Angestellter, war er glaube ich nicht, aber er war Beauftragter von RTL, so eine Sendung zu machen. Marc Conrad war damals Programmdirektor, sagte, ich möchte gerne so eine Sendung wie Saturday Night Live haben. Und Hugo macht das irgendwie. Sucht ihr einen Produzenten, der das kann, und dann macht ihr das. Mhm. Und dann haben der Hugo war also eigentlich der Aufpasser, der, wenn du so willst, der zuständige Redakteur von RTL, der aufpassen musste, dass das passierte. Aber der Hugo hatte überhaupt keine Lust, da aufzupassen, weil der konnte selber so viel und war halt ein toller Freund von mir. Und da haben wir uns entschlossen, uns einfach in ein Büro zu setzen, haben das ganze Ding zusammen durchgezogen. 5 Jahre lang haben wir da gesessen, was unser beider Naturell in keiner Weise entsprach, weil wir waren beide eigentlich keine Büromenschen. Aber so haben wir dann oft halt 8, 9, 10 Stunden und länger am Tag da zugebracht und haben die Sendung auf die Beine gestellt. Und auch das geht natürlich nur, wenn du so tolle Leute hast, wie die Namen sagen, glaube ich, heute noch viel, Esther Schweins, Olli Dittrich, Wigald Boning und so weiter.
Die auch alle irgendwo noch im Fernsehgeschäft zu finden sind.
Die sind alle noch im Geschäft, weil das unglaublich talentierte Leute waren. Und ein Großteil des Spaßes war auch, die überhaupt erstmal zu finden. Mirko Nonchef hat Hugo-Jürgen Balder zum Beispiel auf einer Party in Berlin gefunden. Der spielte da Hein mit dem dritten Bein. Das ist so eine englische Klamauk-Nummer, wo jemand mit 3 Beinen rumläuft. Und Wigald Boning habe ich zum Beispiel gefunden. Da produzierte ich meine allererste Fernsehsendung. Kann ich euch gleich auch mal erzählen, wie ich da dran gekommen bin. Eine Gameshow und die produzierte ich mit Roland Kaiser zusammen. Und als ich bei Roland Kaiser im Zimmer war, um ihn abzuholen, lief im Fernsehen irgendein Typ, Wigald Boning, der sagte, so, ich bin das lebende Thermometer, ich werde jetzt für Sie die Temperatur dieses Badewassers prüfen. Sprach's und stieg in die Badewanne und machte das halt auf Wigalds unnachahmliche Art.
Ja.
Ich dachte, was ist das denn für ein Vollidiot? Das ist ja klasse, den kann man gebrauchen. Und den habe ich dann eingeladen zu einer Sendung, wo ich noch Autor war, in der Mike-Krüger-Show hier in Köln-Ossendorf. Und da war er und hab dann den Hugo geholt und gesagt, guck dir den an, der ist das Richtige für uns. Der brachte Olli Dittrich mit und so haben wir dann die Menschen nach und nach gefunden und denen ist das hauptsächlich zu verdanken, dass die Sendung ein Erfolg geworden ist. Denn Produzenten hin und her, wir können die größten Produzenten der Welt sein, ohne diese unfassbar talentierten Menschen passiert.
Und wir hier bei Echo haben immer eine kleine Tradition. Wir möchten nämlich mit unseren Gästen auch immer ein Spiel spielen.
Wundervoll.
Die Freude steht ihr ins Gesicht geschrieben. Nein, wir machen natürlich auch immer was zu dem Gast passt. Und dafür habe ich unseren Spielemaster Jona hier bei mir im Studio.
Yeah.
Herzlich willkommen.
Hallo Jona.
Du hast ein kleines Spiel vorbereitet, das du jetzt gerne erklären kannst.
Genau, da wir bei Köln Campus natürlich auch einen Bildungsauftrag haben, habe ich gedacht, wir machen ein kleines Philosophiespiel, da du ja auch Philosophie studiert hast, dachte ich, das passt vielleicht ganz gut. Und ich habe mir mal so 20 Fragen rausgesucht und davon werde ich jetzt wahrscheinlich nicht alle stellen, aber mal so ein paar witzige, die du... Ich denke, dass du sie richtig beantworten wirst.
Mein Studium liegt schon einige Jahrzehnte zurück.
Ja, aber das kriegen wir hin.
Genau genommen 40.
Ja, es ist doch...
Nee, noch länger.
Viele der Philosophen 45. sind ja auch schon länger tot. Also das ist schon... Viele, so. Ja, ne?
Na los.
Gut. Fangen wir mal mit was relativ Einfachem an. Was
erste Antwort, Platon.
Fast.
Ja, gut.
Nee, was liebt ein Philosoph, wenn man das griechische Wort Philosophos wörtlich übersetzt? Die Frauen, den Wein, die Weisheit oder das Leben?
Die Frauen, den Wein, die Weisheit oder das Leben. Der richtige Philosoph liebt die Frauen, die Weisheit, den Wein und das Leben. Aber du möchtest jetzt gerne die Weisheit hören, ne?
Genau, das stimmt. Das ist absolut richtig. Ich fand, das war auch eine Fangfrage. Ich hätte auch eher am ehesten auf den Wein getippt, natürlich. Gut, gehen wir mal schon ein bisschen tiefer, es wird schon ein bisschen witziger. Wenn 2 plus 2 5 ist, dann ist der Mond ein Schweizer Käse. Dieser Satz ist falsch, widersprüchlich oder wahr?
2 plus 2 5 ist, dann ist der Mond ein Schweizer Käse, ist wahr.
Richtig,
ja.
Genau.
Wieso ist das denn, das würde ich jetzt gerne erklärt bekommen, warum es ist das wahr?
Meine Mutter hat mir beigebracht, dass zwei Dinge im Leben wichtig sind. Erstens, verrat nicht alles, was du weißt.
Okay, gut. Bin ich mit einverstanden.
Genau. Ein bekanntes philosophisches Rätsel ist die sogenannte Lügner-Paradoxie. Welcher Satz illustriert sie? Erstens, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht. Zweitens, ein Römer sagt, alle Kreter sind Lügner. Oder drittens, ein Kreter sagt, alle Kreter sind Lügner.
Ja, das muss ja der Kreter sein, weil hier... müssen sich die Dinge auf sich selber beziehen. Du musst zirkulär werden, das ist die eine Voraussetzung für eine Paradoxie. Und zweitens brauchst du, muss die Metaebene sich auf die Ebene beziehen. Und so geht das dann immer im Kreis rum, wenn es eine echte Paradoxie ist. Aber meistens sagen wir ja Paradoxie zu Dingen, die einfach nur im Widerspruch zueinander stehen.
Ganz
im
genau.
Alltag.
Perfekte Erklärung.
Dem kann ich nichts hinzufügen.
Dann lass es.
Eine kleine, es war auch für mich so eine kleine Fangfrage. Welche Staatsform war für Aristoteles die schlechteste? Die Oligarchie, die Monarchie, die Demokratie oder die Aristokratie?
Für Aristoteles?
Ja.
Also ich bin raus. Ich habe keine Ahnung.
Lass mich nochmal überlegen. Also für Platon ist klar, da war die Demokratie die schlechteste Staatform. Sag nochmal.
Die Oligarchie, die Monarchie, die Demokratie oder die Aristokratie?
Ich würde sagen, die Aristokratie.
Das ist falsch. War tatsächlich auch hier die Demokratie.
Ja, damn.
Manchmal ist das Naheliegendste tatsächlich auch das Richtige, das stimmt. Ja, eine schöne Frage ist auch noch, an manchen Toiletten kann man lesen, verlassen Sie diesen Ort so, wie Sie ihn gerne vorfinden möchten. Welches ethische Prinzip liegt diesem Satz zugrunde? Ist das die goldene Regel, der kategorische Imperativ oder der Utilitarismus?
Ich würde sagen, es ist die goldene Regel.
Genau.
Was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Kant hat das viel schöner ausgedrückt. Er hat daraus einen kategorischen Imperativ gebastelt. Aber...
In der Tat.
Aber da wollen wir jetzt nicht drüber reden, oder?
Du kannst es gerne erklären, ich weiß nur nicht,
ob ich denke überhaupt nicht dran.
Ja.
Man soll nicht alles sagen, was man weiß.
Das stimmt. Friedrich Nietzsches Ausspruch, Gott ist tot, ist weltbekannt. Welches andere geflügelte Wort stammt aus seiner Feder? Ist das A, jenseits von Gut und Böse, B, Namen sind Schall und Rauch oder C, Wissen ist Macht?
Entschuldigung.
Nietzsche.
Was war das andere außer?
Es ist jenseits von Gut und Böse, Namen sind Schall und Rauch oder Wissen ist Macht.
Na, sagen wir jenseits von Gut und Böse.
Das ist richtig, da Nietzsche ja in seinem Werk begründet hat, warum es weder Gut noch Böse gibt. Und machen wir mal nochmal weiter mit einem schönen, sehr bekannten Satz. René Descartes ist für eine Schlussfolgerung berühmt. Wie heißt sie? Weißt du das auch ohne Antwortmöglichkeiten?
Achso, meinst du jetzt Cogito Ergo Sum?
Genau. Ich denke, also bin ich. Was möchte er damit ausdrücken? Weißt du das? Kannst du das kurz erklären?
Was er damit meint?
Ja.
Oh, wie lange Zeit habt ihr noch?
Du könntest ja bestimmt ganz kurz runterbrechen, oder?
Ja, natürlich. Er hat halt versucht, alle Fälle auszuschließen, wo der böse Dämon oder sonst wer oder der liebe Gott uns täuschen kann, und wollte halt wissen, wo finde ich absolute Gewissheit, wo finde ich den Felsengrund der Erkenntnis. Und er hat alles ausgeschlossen, es kann alles Mögliche passieren, wir können uns überall täuschen, aber nur in einem können wir uns nicht täuschen: wenn ich denke, dann weiß ich, dass ich bin. Was übrigens falsch ist: wenn ich denke, dann weiß ich nur eins, dass ich denke.
Genau.
Und Existenz ist ja nicht unbedingt ein Attribut, das nötig ist, weil, jetzt geht's zu weit.
Entschuldigung. Ja, gut.
Aber wieder was gelernt. Vielleicht eine Abschlussfrage noch?
Genau, zum
von
Abschluss.
Mir oder? Achso, von
Ihnen. Genau. Zum Abschluss machen wir noch einen sehr schönen Ausspruch, wie ich finde. Der geht: das schauerlichste Übel also, der Tod, geht uns nichts an. Denn solange wir existieren, ist der Tod nicht da. Und wenn der Tod da ist, existieren wir nicht mehr. Wer sagte das?
Das sagte der gute Epikur.
Genau.
Haben wir auch heute in der Sendung schon drüber
haben
gesprochen.
Haben wir schon gehabt. Das ist einer meiner Lieblingsphilosophen.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, denn der hat sich ja nur mit lebensbejahenden Philosophien beschäftigt, der Gute. Alles klar.
Dann ich danke dir.
Ich übergebe wieder. Ich danke dir auch.
Hast du gut ausgesucht, die Fragen.
Das freut mich.
Und wir haben alle was gelernt. Ich bin sehr begeistert. Vor allem, was du auch noch für ein Wissen hast, dafür, dass dein Studium ja 40 Jahre her ist.
Ich bin auch begeistert.
Ich würde gerne über deine allererste Fernsehsendung sprechen.
Ja, mache ich gerne. Die hat ein bisschen was mit meiner Mutter zu tun. Ich habe ja in der ersten Stunde erzählt, dass meine Mutter mir sehr viel beigebracht hat. Sehr viel hat sie mir über alte jüdische Witze beigebracht. Einer davon ist der Witz vom alten Goldberg, der jeden Schabbes, jeden Freitagabend sitzt er da und betet zu Gott, dem Herrn, und sagt: Herr, lass mich doch einmal gewinnen in der Lotterie, nur ein einziges Mal. Und am nächsten Freitag sitzt er wieder und er sagt: Herr, nur ein einziges Mal, was kann so schwer daran sein, mich einmal gewinnen zu lassen? Und am nächsten Freitag sitzt er wieder da und sagt: Ich war immer so ein guter Jude, Herr, lass mich doch einmal gewinnen in der Lotterie. Und so geht das jahrelang. Und eines Tages sitzt er wieder da und betet zu Gott, dem Herrn, und sagt: Herr, lass mich auf einmal. Ein Donnerhall, ein Blitz zuckt und eine tiefe Stimme sagt: Goldberg! Ja, Herr, sagt er. Du willst eine Lotterie gewinnen? Ja, Herr. Kauf dir endlich ein Los! Und
okay.
Das ist ein Witz, der mir im Leben immer sehr weitergeholfen hat, weil ich habe mir oft einfach ein Los gekauft und habe gesagt, ja, ohne Los kannst du nicht gewinnen. Und wenn du das Los hast, heißt noch lange nicht, dass du gewinnen kannst. Und eines Tages kam wieder so ein Los. Ich war Fernsehautor und von Studio Hamburg rief eine Dame an und sagte: Herr Drechsler, wir wissen, dass Sie einer der besten Gameshow-Regisseure sind.
Mhm.
Und wir hätten da eine Fernsehsendung, eine amerikanische Show, sehr erfolgreich dort, und da sollten Sie Regie führen. Wir möchten aber auch, dass Sie gleichzeitig das Ding produzieren. Und da habe ich gesagt, Sie sagen, ich bin einer der besten Gameshow-Regisseure, das stimmt so nicht. Und das war ein bisschen Bullshit, weil das stimmt überhaupt nicht. Ich hatte vorher noch nie Regie geführt, aber ich habe mir halt ein Los gekauft, bin dann nach Hamburg geflogen und habe Ihnen dann während des Gesprächs klargemacht, dass ich das Ganze produzieren könnte, aber für die Regie hätte ich einen unglaublich begabten Menschen, Friede Schaller hier aus Köln. Und so ist es dann gekommen und so hatte ich einfach Glück mit diesem Los, das ich mir gekauft habe. Und das war meine erste Fernsehproduktion, Punkt, Punkt, Punkt. Dafür habe ich dann Mike Krüger als Moderator geholt. Und so bin ich dann Fernsehproduzent geworden. Ja, vorher wusste ich schon, wie man das schreibt, und auf einmal war ich einer. Und danach habe ich dann Schreinemakers Live produziert und all solche Sendung. Ich sage nicht mehr über die Sendung, weil ihr seid so jung, ihr kennt noch nicht mal mehr die Titel.
Was hat dich denn daran so fasziniert, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt weiter produzieren? Oder war das für dich dann wieder so eine Tür, die geöffnet wurde und du hast gedacht, ich probiere mal wieder, ob sich daraus was ergibt?
Ja, ich wusste ja, was ein Fernsehproduzent macht und habe dann noch nie vorher darüber nachgedacht, dass ich sowas mal machen könnte. Und ich war halt gerade in einer guten Zeit für so etwas, weil damals waren Goldgräberzeiten, die privaten Fernsehanstalten kamen gerade auf den Markt, RTL, Sat.1, die gab es vorher nicht. Vorher hatten wir nur das erste und das zweite Programm und die dritten Programme. Und da war auf einmal Bedarf. Sonst hätte ich nie eine Chance gehabt, in die alte Riege von Fernsehproduzenten einzusteigen.
Du hast ja auch sehr viel mit Comedy gearbeitet, wenn du Gags geschrieben hast. Kannst du das vielleicht so runterbrechen, was Comedy für dich ist?
Ein sehr kluger Autor hat mal gesagt, Comedy ist Schmerz und Wahrheit. Und okay. Da hat er recht gehabt. Nimm so einen alten jüdischen Hypochonderwitz. Ein Hypochonder liegt mit seiner Freundin im Bett und sie möchte Sex und er sagt, bist du wahnsinnig mit der Schwellung? ihr lacht, das hat nichts mit Sex zu tun. Dahinter steckt eine sehr, sehr tiefe menschliche Wahrheit, wie hinter vielen Witzen, die an der Oberfläche mit Sex zu tun haben. Nämlich, der Schmerz ist, dass wir, die Wahrheit ist, dass wir alle mit unserem Körper und unserer Seele ab und zu Probleme haben. Und der Schmerz ist, dass wir meistens nichts dagegen tun können. Und die grausame Pointe ist, dass wir alle kleine Angsthasen sind, die Probleme aus dem Nichts heraus schaffen können, ohne dass es nötig wäre.
Hast du denn nach diesem Prinzip dann auch immer deine Gags geschrieben? Oder wie hast du dich davon, also hast du dich von deinem Alltag beeinflussen lassen? Oder wie läuft sowas ab?
Als ich noch Gag-Autor war, so am Anfang meiner Karriere, da musste ich manchmal 15, 16 Gags in der Nacht schreiben. Das schafft kein Mensch, also jedenfalls ich schaffe das nicht. Und die meisten anderen Autoren, die ich kenne, eigentlich auch nicht. So viele gute Gags kann man nicht machen. Ich kann 2, 3 gute Gags am Tag vielleicht schaffen. Den Rest musst du einfach kreativ adaptieren. Mhm. Es gibt auch ein anderes Wort dafür, klauen. Oder abwandeln. So. Und das habe ich am Anfang oft gemacht, aber ich habe auch viele eigene Gags gemacht und die meisten basierten halt auf dem typisch jüdischen Humor. Der besteht aus Galgenhumor, Chuzpe und Selbstverarsche.
Okay, also Selbstironie quasi als so das universelle Mittel.
Ja, allerdings, schau dich um im Fernsehgeschäft, schau dir die ganzen Sitcoms an, schau dir an beispielsweise Big Bang Theory. Dort gibt es 5 jüdische Charaktere, teilweise sind sie auch noch Juden, der Produzent ist ein Jude und dort hast du die ganze Zeit diese Selbstironie, die Selbstverarsche.
Ja.
Und das ist ein Kennzeichen für den jüdischen Humor. Und den findest du in sehr vielen amerikanischen Sitcoms. Inzwischen ist das der internationale Humor, weil er nicht so weh tut. Weil du verarschst dich selber und nicht andere Menschen. Du lachst über dich selbst und nicht über andere. Und das bedeutet auf der sozialen Ebene, du kannst mit all diesen Menschen nachher wieder zusammenleben.
Ja, weil du, ja, das kann ich nachvollziehen. Hm. Weil du dann wirklich nur auf dich selbst abgezielt hast und nicht auf die Menschen um dich rum. Okay, das finde ich einen guten Ansatz.
Es verletzt immer ein bisschen, weil ein guter Gag muss verletzen. Nicht umsonst heißt es Pointe, die Spitze.
Ja, okay, da habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, aber klar, das stimmt. Guckst du denn gerne privat noch Fernsehen, wenn du so viel Erfahrung damit hast?
Ja, aber nicht so allzu viel, aber ich gucke noch Fernsehen. Allerdings kein deutsches Fernsehen im Augenblick oder seit vielen Jahren. Unsere Kinder waren auf der englischen Schule und meine Frau Babs und ich haben dann gesagt, also wenn sie sich jetzt schon, als sie anfingen, da auf die Schule zu gehen, wenn sie schon den ganzen Mist angucken und Cartoons und weiß der Teufel was, da sollen sie das wenigstens in der Sprache tun, die sie auf der Schule haben. Und dann haben wir uns hier englisches Fernsehen hergeholt, über eine Schüssel geht das. Und dann haben wir immer mitgeguckt und seitdem gucken wir eigentlich nur englisches, also B-Sky-B ist das. Mhm. Da kriegst du alle amerikanischen, englischen Serien, alles, was du willst, halt auf Englisch.
Hast du denn gerade so eine Lieblingssendung, die dir jetzt so spontan einfallen würde?
Ja, da sind so einige. The Big Bang Theory gehört sicherlich dazu. Und NCIS LA zum Beispiel.
Mhm. Lieber das als das normale Navy CIS?
Nee, NCIS normale.
Generell.
Sehen wir auch sehr gerne.
Ja.
Ja, solche Sachen.
Solche also Sachen halt. Gut gemachte Serien dann lieber als Shows?
Sehr gerne, ja.
Okay.
Ja, Shows habe ich zu viele selbst gemacht. Das Problem ist, ich sehe dann die Gags immer schon durchs Studio laufen, bis sie dann vorne angekommen sind, weil ich habe halt zu viel davon gemacht. Und ich mag Shows, ich habe die auch wahnsinnig gerne gemacht. Aber Shows angucken ist jetzt nicht mehr so meine größte Freude.
Und um jetzt nochmal ein bisschen was anderes anzuschneiden, so zum jetzt Ende der Sendung, blicken wir nochmal ein bisschen auf die letzten 2 Stunden zurück, aber auch auf dein Leben. Wenn du jetzt mal so überlegst, wenn du was verändern könntest, würdest du was verändern?
No, jeunere Katharina.
Ah, Edith.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort.